Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Philipp Gendut. Ich komme ursprünglich aus der IT-Branche. Also ich habe das als Lehre mit Matura in Kärnten, wo ich herkomme, also im Süden von Österreich, gelernt damals. Und das heißt, das Thema IT und Technik hat mich schon immer fasziniert. Und dann bin ich vor über zehn Jahren schon zur Polizei gegangen. Immer mit diesem Gedanken, dass ich gern wieder irgendwas Technisches machen würde. Aber nicht irgendwas in der Technik, sondern irgendwie was anderes. Also das Thema Cybercrime zum Beispiel, das hat mich schon immer fasziniert. Und vor jetzt mittlerweile 5 Jahren habe ich mit meinen 2 Co-Foundern die Finanzbildungsplattform finanzenverstehen.de gegründet. Und dort steht halt ganz groß im Fokus das Thema Wissensvermittlung. Und für mich ist das immer ganz wichtig, jetzt Finanzwissen zu vermitteln, aber auch jetzt in meinem neuen Bereich, jetzt auch schon ein paar Jahre, das Thema Cybercrime Awareness zu schaffen, also Sichtbarkeit zu schaffen.
Aber du bist weiterhin Polizist?
Genau, nach wie vor bin ich noch, ja.
Also es kommen 3 Dinge zusammen.
Genau.
IT, die Security von Polizei und das Finanzwissen.
Genau.
Mein Name ist Peter Heinrich. Wir sind hier in dem mobilen Podcast-Studio unterwegs. Wir stehen genau vor der Messe des Wiener Börsentags. Und du hast ein Vortragsthema und da sind wir eigentlich so drauf gekommen. Das fand ich sehr stark. Endstation Darknet. Ja, wo beginnt diese Reise meist? Beim Klick, beim Kompliment, beim Köder? Also unser Thema ist ja, wie fallen Menschen drauf rein? Warum fallen Menschen drauf rein? Und dann wollen wir auch so ein bisschen gucken, was sind die Folgen? Die sind teuer, schmerzhaft, Scham kommt dazu, Peinlichkeiten kommen dazu. Und dann, Mensch, wie kann man ein bisschen aufpassen? Also, wo ist eigentlich der Eingang in dieses Darknet?
Da braucht man einen gewissen Browser dann dazu, Tor-Browser zum Beispiel. Da kann man dann einsteigen.
Aber und warum ist das so? Irgendwie kommt da jeder rein anscheinend. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Und trotzdem ist es nicht geschützt. Also warum ist dieses Darknet so nicht kontrollierbar wie das normale Internet?
Man darf jetzt nicht ganz vermischen, weil das, was wir kennen, ist sozusagen das Clear Web, das Deep Web, wo alles herumläuft. Und das Darknet ist nur ein kleiner Teil, kann man sagen, der halt einfach nicht so leicht zugänglich ist, weil dort halt auch die Möglichkeit besteht, dass man halt sehr, oder weil man halt sehr anonym dort ist. Und man darf jetzt aber nicht nur sagen, dass das Darknet immer schlecht ist. Es gibt auch Seiten, die gut sind, wie zum Beispiel so News-Seiten, die halt für Leute, die in Ländern sitzen, die eingeschränkt sind, trotzdem ihre News verbreiten. Wir haben jetzt viele geopolitische Lagen aktuell und das ist extrem wichtig, dass die über diese Kanäle rauskommen, um das zu verbreiten. Und ein kleiner Teil davon ist nur dieses, was man so kennt, dieses Darknet für Betrüger, für Verkäufe von irgendwelchen illegalen Substanzen. Trotzdem ist es grundsätzlich ein interessantes und wichtige Möglichkeit, aber eben nicht alles ist schlecht dort.
Verstehe. Okay, Thema Börse und Betrug. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten des Betrugs. Also wann wird aus einem vermeintlichen Anlagetipp in Wahrheit ein Angelhaken? Und da braucht man für ein Angeln, also wenn man das Bild weiterspielt, braucht man immer einen Köder sozusagen. Mach doch mal ein paar Beispiele. Was sind so Köder und wo werden dann die Fische aus dem Wasser gezogen?
In den Köpfen der Menschen ist so, es kommt jemand auf mich zu, der nur mich haben will. Das mit dem Angelhaken ist immer so eine gute Metapher und ein gutes Bild im Kopf. Heute ist es eigentlich kein Angelhaken mehr, sondern ein riesiges Schleppnetz. Und das wird ausgeworfen und dann werden halt ganz viele Fische und Anführungszeichen halt reingezogen mit etwaigen oder mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Bei einem Anlagebetrug ist natürlich sehr oft das Thema schnell reich werden. Schnelles Geld in kürzester Zeit, das Geld verdoppeln, mehrere 100% Rendite in ein paar Tagen am besten.
Also ist dann Gier der Haupttreiber sozusagen, dass ich in dieses Schleppnetz reinfall? Oder?
Gier ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Emotion für das oder ein sehr wichtiges Thema, weil so werden die Leute gefangen. Die meisten, wie gesagt, sind die dieses schnell Geld machen wollen, die vielleicht auch finanziell nicht so gut aufgestellt sind, dass sie glauben, okay, sie können jetzt da schnell was holen. Oder aber auch die einen Kredit brauchen vielleicht sogar und keiner mehr von der Bank bekommen, weil die Bonität so schlecht ist und dann auf diese Seite reinfallen. Also oft dieses Gier und Angst in Kombination.
Das sind die Seiten sieht man häufig, ja, das stimmt. Kredit ohne Schufa oder. Machen wir noch mal ein paar Beispiele. Also wie professionell sind Fake-Plattformen heute? Woran erkennt man sie? Erkennt man sie überhaupt? Bring doch mal ein paar Beispiele aus deinem echten Leben.
Ja, in Zeiten von KI wird es natürlich immer besser. Man kann innerhalb von ein paar Klicks kann man Seiten bauen, die optisch jeden Neobroker gleichen, jeden seriösen Neobroker. Und es ist heute.
Das stimmt. Und wenn man unterwegs ist, ich kenne ja vom Börsenradio ganz viele Prominente, von Heiko Thieme bis Markus Koch aus der New Wall Street. Und man weiß dann genau, ich kenne sie ja persönlich und dann sage, hey, bist das du? Nein, auf keinen Fall. Also ich rufe sie an, sage, ja, das ist schon wieder irgendein Hinweis, wer doch Mitglied in meiner Blablabla-Gruppe. Da weiß man genau, nee, das ist KI. oder vielleicht doch nicht. Aber da ich sie persönlich kennt, weiß ich, es ist KI. Aber es ist so fein, dass man es mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr auseinander kennen würde. Also das wird ja immer besser, es geht ja exponentiell zu. Also jetzt vielleicht noch, aber was ist in einem Jahr, was ist in 2 Jahren und in 3 Jahren? Also das ist ja ganz extrem.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wenn man den Augen und Ohren nicht mehr trauen kann, dann muss man wieder den Hausverstand mehr einschalten oder eben nachdenken, kann das sein, dass das zu dieser Person passt? Wenn jetzt zum Beispiel, und das gibt es immer wieder, der österreichische Bundespräsident mir Finanztipps geben möchte über irgendein Video, das aber 1:1 echt ausschaut, das aber die Stimme passt, das Atmen passt, alles passt, dann muss ich überlegen, okay, kann das wirklich passen? Und das heißt, wir kommen jetzt von der Thematik weg, hin von Augen und Ohren trauen, hin zum wieder mehr Mitdenken, dem Bauchgefühl auch vertrauen, weil das auch sehr oft da hilft. Lustigerweise ist es wirklich so, es wird halt immer besser, so wie du sagst, es wird immer besser, wurscht, ob es jetzt auf Social Media ist, wo die Fake-Accounts erstellt werden, die den echten komplett gleichen oder aber
Fake-Plattformen. Da muss man aber auch Facebook einen Vorwurf machen. Die scheinen ja 10% ihres Umsatzes damit zu machen und sie wissen es und verdienen Kohle damit. Also eigentlich müsste man die auch an Schlawittel packen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Kommen wir zurück zum Schleppnetz. Mach doch mal ein paar Beispiele. Also einen haben wir schon, Bundespräsident.
Genau, zum Beispiel irgendwelche bekannten Persönlichkeiten, die Investment-Tipps geben über Videos, um die Leute dorthin zu bringen. So. Oder irgendwelche News-Seiten, die dann nachgebaut werden, wo dann eben der neue Krypto-Coin beworben wird. Und dann gibt es immer im Hintergrund irgendeinen Link, wo man dann auf eine Plattform kommt, die von vornherein natürlich komplett fake ist. Oder aber es gibt so ein Kontaktformular, das man dann ausfüllt, wo man eben Name, Geburtsdatum, Telefonnummer oder Erreichbarkeit eingibt. Und dann meldet sich direkt schon eine Person, ein Experte, weil er genau weiß, okay, du hast danach gesucht nach dem Thema Finanzen, nach dem Thema Wirtschaft, nach dem Thema Rendite. Und das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr das Vertrauen aufbauen, sondern ich kann dich direkt abfischen. Gibt es zwei interessante verschiedene Parameter, die einfach auf der einen Seite komplett über das Schleppnetz ausschicken an jeden, die Nummern, was man gekauft hat zum Beispiel, an Tausende, Hunderttausende Menschen. Und dann muss man mal Vertrauen aufbauen. Ich bin der und der, so auf der Art. Es kommt einmal eine Zeit dann kein Investment-Tipp, sondern erst einmal Smalltalk, einmal eine Freundschaft aufbauen. Und erst dann werden sie hingeleitet zu diesen Fake-Plattformen, zu diesen Betrügereien. Das heißt, es ist viel Aufwand, sind aber natürlich psychologisch die Leute auch viel mehr dran hängend. Oder eben die vielleicht schon nach dem Thema suchen, die sind dann viel leichter abgreifbar. Das heißt, die suchen schon nach dem Finanzthema und da kann ich direkt hingehen und denen die Plattform schicken sozusagen.
Und die Abzocke passiert ja nicht sofort, oder? Also bist du manchmal so, zahl irgendeine Summe ein, mach mal 3%, dann hast du 2.000 Euro. Und ist es dann so, dass die was gewinnen und dann mehr Vertrauen haben und dann noch eine höhere Summe einzahlen und dann noch eine höhere und die ist dann weg?
Ja, es gibt verschiedene Varianten, aber so der Klassiker ist, dass die Leute mal hingelenkt werden, dann einmal die ersten 100, 200 Euro investiert, unter Anführungszeichen, weil das wird es ja nicht. Und dann ist ganz was Böses, was danach passiert. Die Leute, die überlegen dann trotzdem, okay, ich muss ja schauen, ob das wirklich funktioniert. So, und dann machen sie eine Testauszahlung und dann kommt tatsächlich 100 oder 200 Euro zurück. Und dann ist natürlich dieses Vertrauen wieder zementiert und die Leute wissen, okay, es funktioniert und dann wird das Ganze erspart investiert. Und mit der Zeit wird immer mehr, so viel wie möglich am besten, weil es schaut ja natürlich in dieser Plattform, die ja fake ist, so aus, als wäre das wirklich dort und steigt. Also das schaut ja wirklich schön aus, die Animationen, wie man es kennt, so Aktiencharts oder Kryptocharts, die einfach schön grün sind, nach oben gehen. Und dann kommt eben der Punkt, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt auszahlen und dann geht's halt, dann geht's los.
Dann geht's los. Ja, was geht denn los?
Dann geht los, dass der ganze Rattenschwanz, kann man sagen, anfängt zum Greifen, weil ich kann jetzt nicht auszahlen, weil es wird blockiert.
Stunde der Wahrheit.
Genau, die Stunde
der Wahrheit. Die Auszahlung kommt nicht.
Die Auszahlung kommt nicht. Genau, die kommt dann nicht mehr. Beim ersten Mal ist es gegangen, weil so eine kleine Ausgabe war. Es war so wie das Marketingbudget vom Betrüger, kann man sagen. So hat er dich halt noch tiefer reingezogen und dich eben so manipuliert, dass du jetzt glaubst, es funktioniert eh alles und du investierst jetzt dein ganzes Erspartes. Vielleicht nimmst du auch Kredite auf, gibt's leider auch, um das Ganze zu investieren. Was aber dort nie ankommt, weil du schickst es ja meistens über irgendwelche ausländischen IBANs oder über Krypto-Wallets irgendwo nach irgendwo hin und dann klickst du auf Auszahlen, weil jetzt vielleicht schon 50 oder 100.000 draufstehen, obwohl du vielleicht nur 10.000 hingeschickt hast. Du denkst, wow, ich bin ein super Investor, das hat alles super funktioniert. Mein Experte, der mich seit die ganze Zeit da durchleitet, der hat mir wirklich geholfen und jetzt will ich es auszahlen, weil das ist doch schon eine Menge Geld. Und auf einmal steht eben Auszahlung blockiert, weil Geldwäscheprüfung oder weil Kapitalertragssteuer oder irgendwelche Versicherungen. Also die sind da sehr kreativ, was sie dann bringen. Und dann soll man auf einmal.
Es fällt noch nicht auf unbedingt.
Es fällt den meisten noch nicht auf.
Weil Geldwäschegesetz klingt ja sehr logisch.
Genau. Aber es fällt da auch oft nicht auf, weil die Leute halt schon sehr viel Skin in the Game haben. Die haben schon sehr viel Geld drin. Ja. Das heißt, wenn sie jetzt sagen würden, okay, ich bin betrogen worden, dann müssten sie sich eingestehen, mein Geld ist weg, ne? Und das ist halt ein ganz schwerer psychologischer Schritt,
ja,
weil das echte Geld, das gute Geld ist ja eigentlich schon weg. Oder sie realisieren jetzt schon langsam, okay, das ist jetzt weg.
Die haben ja eigentlich dem guten Geld nochmal gutes Geld hinterhergeschmissen, ja, sozusagen. Warum fallen auch vernünftige Menschen drauf rein?
Man glaubt, oder viele glauben, ja, die sind ja dumm und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein biologisches Thema. Die Amygdala, das ist ein kleines mandelförmiges, also von der Mandelgröße ungefähr in unserem Hirn, die ist zuständig für die emotionale Steuerung. Das heißt, die Zentrale für unsere Emotionen. Wenn diese gestört wird, wenn diese übernommen wird durch Manipulation, durch irgendwelche Emotionen, die uns halt triggern, sag ich mal, dann schaltet die aus und wir kommen sozusagen in den Steinzeitmodus zurück. Das heißt, das rationale Denken schaltet ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, das Thema Gier habe und ich jetzt die Chance habe, nur noch heute gibt's diesen Coin oder diese beste Chance, dann schaltet das ab und dann mache ich das. Oder wenn es dann heißt eben, die Auszahlung funktioniert jetzt nicht, dann kommt die Angst und dann ist wieder die Amygdala ausgeschalten und wir hören auf, rational zu denken und dann passiert es wieder. Und das ist das Problem. Es ist ein biologisches Problem und wenn man die Vorgehensweisen nicht kennt und auch die Finanzbildung nicht hat, dass man weiß, dass 100% in einer Woche nicht realistisch sind, dann ist man halt wirklich sehr schwer, dass man da wieder rauskommt.
Okay, jetzt könnte man ja argumentieren, ja, schau halt auf die Webseite nach, da steht ja das Impressum drin. Dann könnte man auch weiter sagen, naja, es gibt ja auch echte, noch seriöse Broker, die sind halt in Zypern aus steuerlichen Gründen. Die sind ja gar nicht unseriös. Aber wenn jetzt jemand anders auch auf Zypern angeblich ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Kann ich es aufgrund der IBAN vielleicht feststellen? Oder woran merkt man am schnellsten, das ist nicht richtig?
Am schnellsten merkt man es, wenn man dem Bauchgefühl vertraut und sagt, okay, kann das wirklich stimmen, diese Prozentangabe? Also am schnellsten merkt man es, wenn man eine gewisse Finanzbildung, eine Basic-Finanzbildung hat, würde ich jetzt mal sagen, weil dann wird man nicht in dieses Schleppnetz, kommt man schon gar nicht rein, dass man glaubt, mit diesem Investment mache ich jetzt 100%. Wenn ich das weiß, dass das nicht gibt an der Börse, weil wir wissen so 5-10% maximal pro Jahr historisch gesehen und nicht 10% in der Woche, dann falle ich auf das einmal nicht rein. Das Thema Impressum, ja, natürlich schaut man immer nach, ist es auch wichtig dran, ist aber leider nicht mehr so aussagekräftig heutzutage, weil man es halt sehr schnell eingeben kann. Was noch interessant wäre, womöglich, wenn man sagt, es wäre ein Broker, der wurscht wo sitzt, der auf der Website stehen hat, 10, 20 Jahre Erfahrung und dann schaut man die Domain an mit Whois-Anfrage zum Beispiel, die ist erst letzte Woche eröffnet worden, dann weiß man auch, okay, da könnte vielleicht, also da ist wahrscheinlich...
Ja, das ist interessant. Also ist die Whois-Angabe noch öffentlich?
Ja, freilich. Also, okay.
Die Daten dahinter sind nicht öffentlich,
aber man sieht, wann die Domain registriert worden ist.
Okay, aber ihr als Polizei kommt ran.
Wir haben auch nicht viel mehr als die anderen Sachen.
Ah, okay. Fassen wir nochmal grob zusammen. Also, wir haben diskutiert, warum fallen vernünftige Menschen darauf rein, Fake-Plattformen, die technischen fallen. Dann kommt der Moment der Wahrheit, wenn er nie kommt, sozusagen, die Auszahlung. So, jetzt ist Geld weg. Aber du hast mir im Vorgespräch verraten, nicht nur das Geld ist weg, sondern die Daten auch, ne?
Genau, das ist das, was viele nicht bedenken, leider. Um auf solche Plattformen investieren zu dürfen, oder nehmen wir es anders, bei jedem Broker, bei jeder Bank, die seriös ist, muss man sich ja auch legitimieren. KYC-Prozess kennt jeder, die Daten hochladen, Reisepässe etc. Und das ist bei diesen Fake-Plattformen genauso. Aber nicht mit dem Ziel, dass man sich legitimiert, weil es ist ihnen eigentlich komplett egal, wer das ist. Sie wollen die Daten haben. Weil wenn jetzt das Geld weg ist, wenn ich komplett blank bin, dann haben sie immer noch die Daten, mit denen sie wieder Sachen machen können. Das heißt, sie können damit auf deinen Namen Depots eröffnen vielleicht, Bankkonten eröffnen, bei irgendwelchen Banken ist es komplett egal, oder vielleicht Wertkartenverträge abschließen, um dann wieder andere Leute anzuwerben.
Sie haben ja alles.
Genau.
Sie haben sogar Personalausweis.
Sie haben die komplette Identität von dir, das heißt, mit dem können sie eigentlich alles machen, was du theoretisch auch machen kannst. Oft ist ja auch das Thema...
Geht es dann auch, ich muss mich ja oftmals mit Postident-Verfahren meinen Ausweis in die Kamera halten und wackeln und so. Aber also, gut, die Daten sind weg. Ja.
Die Daten sind auf jeden Fall weg und sie können verwendet werden. Und nicht jede Bank, nicht jede, also ich würde jetzt vielleicht eher von Europa vielleicht rausgehen, Richtung Asien oder Osten oder Afrika. Nicht jede Bank hat wahrscheinlich solche KYC-Prozesse wie wir. Somit ist dieses Postident vielleicht nicht überall Standard. Es gibt ja auch welche, wo du nur den Reisepass brauchst und ein Selfie mit dem Reisepass zum Beispiel. Gibt es ja auch nach wie vor. Und wenn das reicht, dann kann man ein Depot aufmachen. Ob man jetzt davon direkt Kredite aufnehmen kann, ist in den geringsten Fällen so. Aber man kann natürlich Geld drüber schleusen von einem anderen Opfer über dieses Konto woanders hin und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages steht aber dein Name drunter. Oder sobald die Prüfung kommt, die Geldwäscheprüfung von der Bank oder sobald die Polizei einhakt.
Ich wollte gerade sagen, dann klopft ihr bei ihm genau. Und er weiß gar nicht warum. Ne? Also was, verstehe. Gut, fassen wir mal ein bisschen zusammen. Warum ist das so trotzdem ein Thema, was verschwiegen wird dann?
Ja, die Scham ist da ganz groß. Es gibt ja sehr, sehr große Dunkelziffer. Sehr, sehr viele Menschen, die das wahrscheinlich noch nie gesagt haben und auch nie sagen werden. Ich war selber Opfer mal, 2013, also doch schon sehr lange her.
Was ist dir da passiert?
Ich bin da auch in einen Krypto-Scam reingefallen. Also es war OneCoin, das wird wahrscheinlich der ein oder andere kennen. Es war eigentlich nach wie vor, glaube ich, der größte Krypto-Skandal, Krypto-Scam-Skandal der Welt. Mhm. Mehrere Milliarden Euro sind da verschwunden. Und ich war damals, habe ich das Wissen noch nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war zwar schon in der IT-Branche, Anfang, Ende von der Lehre, hatte die Technik natürlich im Kopf, aber diese Psychologie noch nicht. Und auch die Finanzwissen nicht.
Aber wie viel hast du da verloren?
Ja, es waren so, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro. Das ist jetzt, sage ich, für damals viel Geld, heute natürlich auch immer noch viel Geld. Aber
ja, aber du warst nicht, ja Lehrling, ne?
Genau.
Ja, Ausbildung, ja, stimmt, oder wie heißt das hier in Österreich?
Ja, Lehrer, genau.
Lehrer. Das ist schon viel Geld. Also Scham. Das heißt, die Leute sagen, ich verrate es lieber nicht.
Genau.
Behalte ich für mich.
Genau.
Obwohl es eigentlich genau das Gegenteil machen müssten. Das Spannende ist, wir haben ja uns vorher schon mal am Telefon unterhalten und gesagt, du hältst nachher einen Vortrag und du bist dir sicher, wenn du nachher die Frage stellen würdest, wäre schon drauf reingefallen, niemand würde die Hand heben. Oder ganz wenige, obwohl da wahrscheinlich 10% schon drin sitzen. Also wie groß ist diese
Dunkelziffer? Das ist schwer zu sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, also prozentuell gesehen, was man so von verschiedenen Statistiken und Studien liest, sind wir wahrscheinlich bei 60%, 70%, 80% Dunkelziffer.
Und dann lohnt es sich ja auch gar nicht, zur Polizei zu gehen, oder?
Doch.
Doch.
Das lohnt sich immer, weil das Wichtigste oder die beste Munition von den Betrügern ist, dass man einfach nichts sagt. Ne? Das heißt, sie können mit dieser Masche weitermachen, sie können weitere ahnungslose Leute reinziehen und am Ende des Tages gibt es ja riesige Ermittlungen von länderübergreifenden, staatenübergreifenden Organisationen.
Das heißt, man hat vielleicht die Chance, andere zu retten, indem man so ein Ding dicht macht. Das Geld ist wahrscheinlich eh weg, aber mit viel Glück Interpol oder wie wir arbeitet.
Genau, zum Beispiel.
Wo kommen die meisten her, die meisten Betrüger? Hat man das schon rausgefunden?
Also das, was ich so kenne, ist meistens so aus dem Osten, Afrika, Asien, eher in die Richtung. Das ist so die Haupt, Nordkorea ist auch, also ist auch eher in Richtung Osten rüber. Also alles in Richtung Asien, Osten und ja, Afrika.
Also keine Chance, an das Geld ranzukommen.
Sehr schwer.
Was ist denn der Begriff Money Mule eigentlich dann in dem Zusammenhang, dieser Esel?
Der Geldesel.
Ja. Wie muss ich das verstehen, der Geldesel?
Money Mule nennt man die, wie sagen wir es am besten, die das Konto zur Verfügung stellen, um eben Geld drüber zu schleusen. Das heißt, das sind meistens Opfer, die jetzt schon komplett blank sind, weil sie vielleicht schon ausgezogen worden sind, vom finanziell gesehen. Und dann kommt irgendwo so die Frage, kannst du mir dein Konto zur Verfügung stellen? Man muss dazu sagen, das ist meistens bei den Romance-Scam, also bei diesen Love-Scam-Geschichten, das Hauptthema, weil da hat man ja gewisse Beziehungen zu der Person, die dann zahlt, die man dann ausnimmt, bis zum geht nicht mehr. Und das Vertrauen ist trotzdem irgendwie da. Und dann kommt auf einmal der Betrüger und sagt, mein Cousin müsste was überweisen, kannst du das bitte weiterschicken an meinen nächsten Cousin irgendwas? Und dann kommt aber das Geld von einem anderen Opfer auf das Konto von dem Money Mule und Anführungszeichen und wird weitergeschickt irgendwo nach Asien oder wo auch immer hin, zum Betrüger zumindest. Und so kann man sich das vorstellen. Das heißt, der Money Mule Konto ist einfach meistens ein europäisches Konto, weil es halt auch weltweit angesehen ist und damit das halt verwendet, um Geld drüber zu schleusen.
Also was man weiß, wenn ich im Flughafen bin, nie irgendein Päckchen von irgendeinem Fremden annehmen, nimmt es mal mit. Also auch nie irgendwie, wenn ich nicht persönlich kenne, Geld irgendwie weiter transferieren. Selbst wenn ich jemanden kennen würde, würde ich es vielleicht nicht tun.
Warum auch? Warum sollst du es machen?
Der hat ja selber ein Konto. Und wenn er keins hat, dann hat man generell ein Problem. Okay, ist ja auch noch ein Betrug. Was ist derzeit so die Hauptmasche?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also was man saisonal immer sieht, ist so Finanz-Online-Betrügereien. Das ist jetzt gerade ganz spannend, weil bis 30.06. hat man ja Zeit, die Steuererklärung zu machen.
Ja.
Das heißt, jetzt kommen bis dorthin immer vermehrt die SMS oder E-Mails von Finanz Online vermeintlich, was aber nicht echt ist. Dann zu Weihnachten, Weihnachten ist das beste Beispiel. Meistens auch die Postbetrügereien, also die Post-SMS-Betrügereien, die dann kommen, dein Paket ist nicht angekommen, du musst 1,50 Euro zahlen, auf den Link klicken, dann kommst du auch in die Falle. Das ist zwar kein Anlagebetrug, aber da wird halt auch Geld abgezogen. Aber es ist so saisonal und Anlagebetrug ist sowieso immer. Insbesondere dann, wenn jetzt wieder Bitcoin sehr stark schwankt, wenn der Kryptomarkt wieder stark schwankt, jetzt gerade wieder mit Öl und so weiter. Da ist
Bitcoin ist
so
extrem gefallen gewesen, ne, bei 60. Jetzt ist er durch überraschenderweise für mich auch, ich kann es immer nie so nachvollziehen, aber 70 gewesen vor kurzem. Und bei dieser hohen Volatilität, da waren die Leute schon wieder gierig. Ne?
Eben, das ist genau das. Also alle Faktoren, die da auch beim Kapitalmarkt ganz stark in den Medien auch immer wieder vorkommen, da schießen die neuen Scams wieder aus dem Boden. Über diese Krypto-Scams, die kommen dann ganz verstärkt, weil die halt auch nicht überall so stark reguliert sind wie, sagen wir mal jetzt in Europa oder bei uns in Österreich. Und in anderen Ländern wird, ja, das ist...
Du arbeitest auch mit der Börse Wien zusammen, mit Seminarreihen. Was gibt's da?
Genau, ich wurde angefragt vom Erwin Hof, vom Leiter der Wiener Börsenakademie, den ich auch schon lange kenne jetzt. Und die haben jetzt einen neuen Kurs oder einen neuen Lehrgang gebaut, Personal Finance. Und der startet im September diesen Jahres. Und da habe ich den Part, dass ich auch das Cybercrime, also insbesondere das Thema Anlagebetrug, mitnehme.
Und das ist wahrscheinlich anders als hier, wo wir jetzt nur Ton haben, kannst du wahrscheinlich echte Bilder und Screenshots zeigen oder so.
Genau, so ist es. Da kann ich echte Screenshots zeigen, da kann ich Bilder zeigen, da kann ich auch Fragen direkt beantworten, was beim Podcast ja nicht immer so der Fall ist, außer deine. Und genau, das ist dann mein Part und das ist startet im September eben und ich glaube, ich bin dran im Jänner.
Ja, gut, fassen wir das Ganze mal zusammen. Gefahr, Gier. Was sind die größten Gefahren, wo ich reinfall? Was sollte ich tun und was soll ich auf keinen Fall tun? Do not. Fass doch mal das Thema zusammen. Und was ist sozusagen die menschliche Firewall dann, um mich zu schützen?
Ich würde mit der menschlichen Firewall am Anfang, weil das ein positives Thema ist, was wichtig ist. Die menschliche Firewall ist so gemeint, dass wenn ich weiß, durch Finanzbildung, das ist eigentlich meines Erachtens nach wie vor der beste Schutz, und da schließt sich der Kreis, jetzt beim Anlagebetrug zumindest. Wenn ich weiß, dass ich an der Börse nicht mehr wie 5-10% pro Jahr im Durchschnitt mache, über viele Jahre, dann kann ich auch nicht reinfallen, wenn jemand kommt und sagt, ey, ich habe den neuen Super, den heiligen Gral des Investments und ich verdoppel dein Vermögen innerhalb von 2-3 Wochen oder 100% mit diesem Coin. Wenn ich das weiß, dass das nicht möglich ist, rein mathematisch und wenn man historisch anschaut, dann falle ich auf dieses Thema nicht rein. Deswegen ist Finanzbildung meines Erachtens der beste Schutz und geht Hand in Hand mit dem Cybercrime-Thema beim Anlagebetrug. Ansonsten alles, was irgendwie zu gut klingt, um wahr zu sein, hinterfragen. Insbesondere dann, wenn eine Person vor dir ist, also im Video oder in Sprachnachricht, wo man glaubt, das ist die Person, aber man sich heute nicht mehr sicher sein kann, ob es wirklich die ist, dass man einfach hinterfragt und überlegt, kann das wirklich zu dieser Person passen und auch wieder aufs Bauchgefühl hören. Also das ist immer ganz wichtig. Das sind so die Sachen, ich glaube, die man, es ist sehr viel möglich, es wird immer besser, aber am Ende des Tages ist es fast immer Psychologie. Die Täter wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, eben Gier, Angst, Vertrauen.
Liebe,
genau. Und wenn man aber das Thema Awareness ein bisschen, also wenn man Sichtbarkeit bekommt für dieses Thema, wenn man weiß, wie das grundsätzlich funktioniert, dann fällt man auf viele Sachen nicht rein. Und das ist genau das Thema. Man muss sich mit dem befassen, man muss sich auch aktiv ein bisschen darum kümmern. Man liest sie immer wieder in der Zeitung und denkt sich dann, ach, schon wieder jemand reingefallen, das kann mir nicht passieren, aber das ist ganz die falsche Zugangsweise, weil es kann jedem passieren und es muss nur die Situation passen. Es könnte auch mir passieren. Natürlich ist es bei mir um einiges schwerer wie bei anderen, weil ich halt so viel andere oder so viel Wissen habe. Aber es kann ja trotzdem sein, dass im Zuge eines schwachen Moments das perfekt passende Beispiel auf mich zugeschnitten ist und ich auch reinfall. Kann auch sein. Das Ziel sollte sein, dass man vielleicht nicht das leichte Opfer ist, weil der Betrüger möchte so schnell wie möglich an das Geld, an die Daten. Und wenn dann irgendwie ein Gegenwind kommt, dann lasst er ab und denkt sich, okay, ich suche mal ein anderes, weil der ist mir zu gescheit und darf es sein.
Philipp, jetzt haben wir viel gelernt. Ich danke dir. Danke.
Danke auch.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.